SWR 2 Radioart Hörspiel.
Der poetischste aller deutschen Poeten ist er genannt worden, Friedrich Hölderlin, dessen Gesamtwerk erst der Nachwelt erschlossen wurde. Bei Lebzeiten verdankte er seine Leserschaft vor allem dem Briefroman Hyperion, der 1797 und 1799 in zwei Bänden bei Cotta in Tübingen erschien. Vor dem Hintergrund des griechischen Freiheitskampfes gegen die osmanische Fremdherrschaft, der Hölderlins Generation für die Wiederbelebung antiker Ideale begeisterte, spiegelt der Roman auch den unterdrückten Freiheitsdrang im eigenen Lande. Die brieflichen Unterhaltungen des Griechen Hyperion mit seinem deutschen Freund Bellarmin und seiner Geliebten Diotima sind bittere Analysen der eigenen Gegenwart und Rückblicke auf hoffnungsvolle Versuche, an der Misere der Verhältnisse etwas zu ändern. Hyperion, zu Deutsch der droben Wandelnde, verrät die Ideale nicht, die er zu leben versucht, und gewinnt gerade im Rückzug seine kritische Position. Für die SWR2-Hörspielreihe Literaturlandschaften hat der junge Regisseur Kai Grehn eine heutige Annäherung an den Roman versucht. Sie beginnt in jenem Tübinger Turmzimmer, in dem Hölderlin seine Altersjahre verbrachte. Ein Ort der erneuerten Lektüre seines Jugendwerks.
Ich verspreche gerne diesem Buch die Liebe der Deutschen, aber ich fürchte, die einen werden es lesen wie ein Kompendium und um das Fabula Docet sich zu sehr bekümmern, indes die anderen gar zu leicht es nehmen und beide Teile verstehen es nicht. Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht. Und wer sie pflückt, bloß um daran zu lernen, kennt sie auch nicht. Die Auflösung der Dissonanzen in einem gewissen Charakter ist weder für das bloße Nachdenken noch für die leere Lust. Der Schauplatz, wo sich das Folgende zutrug, ist nicht neu, und ich gestehe, dass ich einmal kindisch genug war, in dieser Rücksicht eine Veränderung mit dem Buche zu versuchen.
Hyperion.
Oder der Eremit in Griechenland.
Nach dem Briefroman von Friedrich Hölderlin.
Der liebe Vaterlandsboden gibt mir wieder Freude und Leid. Das Geschrei des Schakals, der unter den Steinhaufen des Altertums sein wildes Grablied singt, schreckt aus meinen Träumen mich auf. Wohl dem Manne, dem ein blühend Vaterland das Herz erfreut und stärkt. Mir ist, als würde ich in den Sumpf geworfen. Als schlüge man den Sargdeckel über mir zu, wenn einer an das Meinige mich mahnt. Und wenn mich einer einen Griechen nennt, so wird mir immer, als schnürt er mit dem Halsband eines Hundes mir die Kehle zu. Und siehe, mein Bellarmin, wenn manchmal mir so ein Wort entfuhr, so kamen dann die weisen Herren, die unter euch Deutschen so gerne spuken, die Elenden, denen ein leidend Gemüt so gerade recht ist, ihre Sprüche anzubringen, die taten dann sich gütlich, ließen sich beigehen, mir zu sagen, klage nicht, handle. Oh, hätte ich doch nie gehandelt. Um wie manche Hoffnung wäre ich reicher. Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt. Ein Bettler, wenn er nachdenkt. Und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da, wie ein missratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß, und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab. Wohin könnt ich mir entfliehen, hätte ich nicht die lieben Tage meiner Jugend? Wie ein Geist, der keine Ruhe am Acheron findet, kehre ich zurück in die verlassenen Gegenden meines Lebens. Alles altert und verjüngt sich wieder. Warum sind wir ausgenommen vom schönen Kreislauf der Natur? Oder gilt er auch für uns? Da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts wusste, war ich da nicht mehr als jetzt, nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? Ja, ein göttliches Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist. Und darum ist es so schön. Weißt du, wie Plato und sein Stella sich liebten? So liebt ich, so war ich geliebt. Oh, ich war ein glücklicher Knabe. Ich war aufgewachsen wie eine Rebe ohne Stab, und die wilden Ranken breiteten richtungslos über dem Boden sich aus. Du weißt ja, wie so manche edle Kraft bei uns zugrunde geht, weil sie nicht genützt wird. Ich schweifte herum wie ein Irrlicht, griff alles an, wurde von allem ergriffen, aber auch nur für den Moment. Und die unbehilflichen Kräfte matteten vergebens sich ab. Ich fühlte, dass mir's überall fehlte und konnte doch mein Ziel nicht finden. So fand er mich. Adamas. Bald führte mein Adamas in die Heroenwelt des Plutarch, bald in das Zauberland der griechischen Götter mich ein. Bald ordnet und beruhigt er mit Zahl und Maß das jugendliche Treiben. Bald stieg er auf die Berge mit mir, des Tags um die Blumen der Heide und des Walds und die wilden Moose des Felsen, des Nachts, um über uns die heiligen Sterne zu schauen und nach menschlicher Weise zu verstehen. Es ist ein köstlich Wohlgefühl in uns, wenn so das Innere an seinem Stoffe sich stärkt, sich unterscheidet und getreuer anknüpft und unser Geist allmählich waffenfähig wird. Noch trauert und frohlockt mein Innerstes über jedes Wort, das mir damals Adamas sagte. Und ich begreife meine Bedürftigkeit nicht, wenn oft mir wird, wie damals ihm sein musste. Was ist Verlust, wenn so der Mensch in seiner eigenen Welt sich findet? In uns ist alles. Was kümmert's dann den Menschen, wenn ein Haar von seinem Haupte fällt? Was ringt er so nach Knechtschaft, da er ein Gott sein könnte? Und das ist's, Liebe. Das macht uns arm bei allem Reichtum, dass wir nicht allein sein können. Dass die Liebe in uns, solange wir leben, nicht erstirbt. Gib mir meinen Adamas wieder und komm mit allen, die mir angehören, dass die alte schöne Welt sich unter uns erneuere, dass wir uns versammeln und vereinen in den Armen unserer Gottheit, der Natur. Und siehe, so weiß ich nichts von Notdurft. Meine Insel war mir zu enge geworden, seit Adamas fort war. Ich hatte Jahre schon in Tina Langeweile. Ich wollt in die Welt.
Geh vorerst nach Smyrna. Lerne da die Künste der See und des Kriegs. Lerne die Sprache gebildeter Völker und ihre Verfassungen und Meinungen und Sitten und Gebräuche. Prüfe alles und wähle das Beste. Dann kann es meinetwegen weitergehen.
Lern auch ein wenig Geduld.
Es ist entzückend, den ersten Schritt aus der Schranke der Jugend zu tun. Es ist, als dächte ich meines Geburtstags, wenn ich meiner Abreise von Tina gedenke. Es war eine neue Sonne über mir und Land und See und Luft. Genoss ich wie zum ersten Male. Die lebendige Tätigkeit, womit ich nun in Smyrna meine Bildung besorgte, und der eilende Fortschritt besänftigte mein Herz nicht wenig. Auch manches seligen Feierabends erinnere ich mich aus dieser Zeit. Die geselligen Städter zogen mich an. Der Widersinn in ihren Sitten vergnügte mich wie eine Kinderposse. Und weil ich von Natur hinaus war über all die eingeführten Formen und Bräuche, spielte ich mit allen und legte sie an und zog sie aus, wie Fastnachtskleider. Aber es ging mir fast damit wie ehemals mit den Birken im Frühlinge. Ich hatte von dem Safte dieser Bäume gehört und dachte, Wunder, was ein köstlich Getränk die lieblichen Stämme geben müssten. Aber es war nicht Kraft und Geist genug darinnen. Ach, und wie heillos war das Übrige, alles, was ich hört und sah. Gewisse Tiere heulen, wenn sie Musik anhören. Meine besser gezogenen Leute hingegen lachten, wenn von Geistesschönheit die Rede war und von Jugend des Herzens. Die Wölfe gehen davon, wenn einer Feuer schlägt. Sahen jene Menschen einen Funken Vernunft, so kehrten sie wie Diebe den Rücken. Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt. Und wie man bei trüber Jahreszeit einen Windstoß hört, der einen Augenblick saust und dann verhallt, so wäre es mit uns. Auch die Schwalbe sucht ein freundlicher Land im Winter. Es läuft das Wild umher in der Hitze des Tags, und seine Augen suchen den Quell. Wer sagt dem Kinde, dass die Mutter ihre Brust ihm nicht versage? Und siehe, es sucht sie doch. Smyrna war mir nun verleidet. Überhaupt war mein Herz allmählich müder geworden. Der Sommer war nun bald zu Ende. Ich wollte noch mit mir nehmen, was ich konnte. Von all dem fliehenden Leben, alles, was ich draußen liebgewonnen hatte, wollte ich noch hereinretten in mich, denn ich wusste wohl, dass mich das wiederkehrende Jahr nicht wiederfinden würde unter diesen Bäumen und Bergen. Einst war ich tief in die Wälder des Mimas hineingeritten und kehrt erst spät abends zurück. Der Mond war eben aufgegangen über den finstern Bäumen. In einiger Entfernung sah ich Rosse auf dem Boden ausgestreckt und Männer neben ihnen im Grase.
Wer seid ihr?
Du kennst mich. Ich begegne dir alle Tage unter den Bäumen am Tore.
Du? Mein Freund und Kampfgenosse, mein Alabanda, wo bist du? Ich glaube fast, du bist ins unbekannte Land hinübergegangen, zur Ruhe, bist wieder geworden wie einst, da wir noch Kinder waren.
Wenn ich ein Kind ansehe und denke, wie schmählich und verderbend das Joch ist, das es tragen wird, und dass es darben wird wie wir, dass es Menschen suchen wird wie wir, fragen wird wie wir nach Schönem und Wahrem, dass es unfruchtbar vergehen wird, weil es allein sein wird wie wir, dass es... Oh! Nehmt doch eure Söhne aus der Wiege und werft sie in den Strom, um wenigstens vor eurer Schande sie zu retten.
Gewiss, Alabanda. Gewiss. Es wird anders.
Wodurch? Die Helden haben ihren Ruhm. Die Weisen ihre Lehrlinge verloren. Große Taten, wenn sie nicht ein edel Volk vernimmt, sind mehr nicht als ein gewaltiger Schlag vor eine dumpfe Stirne. Und hohe Worte, wenn sie nicht in hohen Herzen wieder tönen, sind wie ein sterbend Blatt, das in den Kot herunterrauscht. Was willst du nun?
Ich will die Schaufel nehmen und den Kot in eine Grube werfen. Ein Volk, wo Geist und Größe keinen Geist und keine Größe mehr erzeugt, hat nichts mehr gemein mit anderen, die noch Menschen sind, hat keine Rechte mehr. Und es ist ein leeres Possenspiel, ein Aberglauben, wenn man solche willenlose Leichname noch ehren will, als wäre ein Römerherz in ihnen. Weg mit ihnen! Er darf nicht stehen, wo er steht, der dürre, faule Baum. Er stiehlt ihr Licht und Luft, dem jungen Leben, das für eine neue Welt heranreift.
Waffenbruder! Oh! Nun habe ich 100 Arme! Das ist endlich einmal meine Melodie mit einer Stimme, die wie ein Schlachtruf mir das Herz bewegte. Mehr braucht's nicht. Du hast ein herrlich Wort gesprochen, Hyperion. Was? Vom Wurme soll der Gott abhängen? Der Gott in uns, dem die Unendlichkeit zur Bahn sich öffnet, soll stehen und harren, bis der Wurm ihm aus dem Wege geht? Nein! Nein! Man fragt nicht, ob ihr wollt. Ihr wollt ja nie, ihr Knechte und Barbaren. Euch will man auch nicht bessern, denn es ist umsonst. Man will nur dafür sorgen, dass ihr dem Siegeslauf der Menschheit aus dem Wege geht. Och, zünde mir einer die Fackel an, dass ich das Unkraut von der Heide brenne. Die Mine bereite mir einer, dass ich die trägen Klötze aus der Erde sprenge.
Ja, ja! Bei deiner herrlichen Seele, Mensch. Du wirst mit mir das Vaterland erretten.
Das will ich. Oder untergehen.
Von diesem Tag an wurden wir uns immer heiliger und lieber. Voll herrlicher Strenge und Kühnheit war unser gemeinsames Leben, aber es geht alles auf und unter in der Welt. Und es hält der Mensch mit aller seiner Riesenkraft nichts fest. Ich sah einmal ein Kind die Hand ausstrecken, um das Mondlicht zu haschen, aber das Licht ging ruhig weiter seine Bahn. So stehen wir da und ringen, das wandelnde Schicksal anzuhalten. O, wer ihm nur so still und sinnend wie dem Gang der Sterne zusehen könnte. Je glücklicher du bist, umso weniger kostet es, dich zugrunde zu richten. Und die seligen Tage, wie Alabanda und ich sie lebten, sind wie eine jähe Felsenspitze, wo dein Reisegefährte nur dich anzurühren braucht, ob unabselig über die schneidenden Zacken hinab dich in die dämmernde Tiefe zu stürzen. Du kannst niemand überzeugen. Du überredest, du bestichst die Menschen, ehe du anfängst. Man kann nicht zweifeln, wenn du sprichst. Und wer nicht zweifelt, wird nicht überzeugt. Du räumst dem Staate denn doch zu viel Gewalt ein. Er darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber die Liebe gibt und der Geist, das lässt sich nicht erzwingen. Beim Himmel, der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte.
Alabanda, wir suchten dich.
Ihr würdet mich finden, wenn ich in den Mittelpunkt der Erde mich verberge. Sie sind meine Freunde. Das ist Hyperion, auch einer von denen, die es gerne besser haben möchten in der Welt.
Das ist dein Ernst?
Es ist kein Scherz, die Welt zu bessern.
Du hast viel mit einem Worte gesagt. Du bist unser Mann.
Ihr denkt auch so?
Frage, was wir tun.
Und wenn ich fragte?
So würden wir dir sagen, dass wir da sind, aufzuräumen auf Erden. Dass wir die Steine vom Acker lesen und die harten Erdenklöße mit dem Karst zerschlagen und Furchen graben mit dem Pflug und das Unkraut an der Wurzel fassen, an der Wurzel es durchschneiden, samt der Wurzel es ausreißen, dass es verdorre im Sonnenbrande.
Nicht, dass wir ernten möchten, uns kömmt der Lohn zu spät, uns reift die Ernte nicht mehr. Wir sind am Abend unserer Tage. Wir haben aufgehört, von Glück und Missgeschick zu sprechen. Wir sind emporgewachsen über die Mitte des Lebens, wo es grünt und warm ist. Aber es ist nicht das Schlimmste, was die Jugend überlebt. Aus heißem Metalle wird das kalte Schwert geschmiedet.
Wir sagen das nicht um unsertwillen. Wir sagen es um euertwillen. Wir betteln um das Herz des Menschen nicht. Denn wir bedürfen seines Herzens, seines Willens nicht. Denn er ist in keinem Falle wider uns, denn es ist alles für uns. Will aber niemand wohnen, wo wir bauten. Unsere Schuld und unser Schaden ist es nicht. Wer flucht dem Baume, wenn sein Apfel in den Sumpf fällt? Ich hab's mir oft gesagt. Du opferst der Verwesung, und ich endete mein Tagwerk doch.
Das sind Betrüger, riefen alle Wände meinem empfindlichen Sinne zu. Er heuchelt grenzenlos Vertrauen und lebt mit solchen. Und verbirgt es dir. Mir war wie einer Braut, wenn sie erfährt, dass ihr Geliebter insgeheim mit einer Dirne lebe. Er muss ja, dachte ich. Das sind ja seine Menschen. Er muss verschworen sein mit diesen. gegen dich? Was wollte er auch von dir? Was konnte er suchen bei dir, dem Schwärmer? Ich sann mit aller Kraft des Geistes, die mir übrig war, ich klagt ihn an, verteidigt ihn und klagt ihn wieder umso bitterer an. Alabanda besuchte mich den anderen Tag.
Die Luft ist herrlich und der Abend wird sehr schön sein. Lass uns zusammen auf die Akropolis gehen.
Was willst du?
Was kannst du fragen?
Was soll ich von dir denken?
Das, was ich bin.
Du brauchst Entschuldigung. Entschuldige dich. Reinige dich.
Wie kommt es denn, dass dieser Mensch mich beugen soll, wie es ihm gefällt? Es ist auch wahr. Ich war zuvor entlassen aus der Schule. Ich hatte alle Ketten geschlafft und alle zerrissen. Nur eine fehlte noch, nur eine war noch zu zerbrechen. Ich war noch nicht gezüchtigt von einem Grillenfänger. Murre nur. Ich habe lange genug geschwiegen.
Alabanda!
Mike! Und brauche meinen Namen nicht zum Dolchen gegen mich.
Nicht wahr, Alabanda? Das ist ein sonderbarer Bettler. Seinen letzten Pfennig wirft er in den Sumpf. Leb wohl.
Wenn's das ist, mag er auch verhungern.
Wir zerstörten mit Gewalt den Garten unserer Liebe. Ach, es ist besser, sagt ich mir, zur Biene zu werden und sein Haus zu bauen in Unschuld, als zu herrschen mit den Herren der Welt und wie mit Wölfen zu heulen mit ihnen, als Völker zu meistern und an dem unreinen Stoffe sich die Hände zu beflecken. Ich wollte nach Tina zurück, um meinen Gärten und Feldern zu leben. O ewiges Irrsal! Wann reißt der Mensch aus deinen Ketten sich los? Wir sprechen von unserem Herzen, unseren Planen, als wären sie unser. Und es ist doch eine fremde Gewalt, die uns herumwirft und ins Grab legt, wie es ihr gefällt. Und von der wir nicht wissen, von wann sie kommt, noch wohin sie geht. Wir wollen wachsen, da hinauf und dort hinaus die Äste und die Zweige breiten. Und Boden und Wetter bringt uns doch, wohin es geht. Und wenn der Blitz auf deine Krone fällt und bis zur Wurzel dich hinunterspaltet, armer Baum, was geht es dich an? So dachte ich. Ärgerst du dich daran, mein Bellarmin? Du wirst noch andere Dinge hören. Kannst du es hören? Wirst du es begreifen, wenn ich dir von meiner langen, kranken Trauer sage? Ich lebte nun sehr still, sehr anspruchslos in Tina. Ich ließ nun jedem gerne seine Meinung, seine Unart. Ich war bekehrt, ich wollte niemand mehr bekehren. Geduldig nahm ich nach und nach von allem Abschied. O ihr Genossen meiner Zeit, fragt eure Ärzte nicht und nicht die Priester, wenn ihr innerlich vergeht. Ihr habt den Glauben an alles Große verloren, so müsst ihr hin, wenn dieser Glaube nicht wiederkehrt, wie ein Komet aus fremden Himmeln. Es gibt ein Vergessen alles Daseins, ein Verstummen unseres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden. Es gibt ein Verstummen, ein Vergessen alles Daseins, wo uns ist, als hätten wir alles verloren. Eine Nacht unserer Seele, wo kein Schimmer eines Sterns, wo nicht einmal ein faules Holz uns leuchtet. Wie ein Strom an dürren Ufern, wo kein Weidenblatt im Wasser sich spiegelt, lief unverschönert vorüber an mir die Welt. Ach. Meinen Adamas suchte ich, meinen Alabanda, aber es erschien mir keiner. Wir bedauern die Toten, als fühlten sie den Tod. Und die Toten haben doch Frieden. Aber das ist der Schmerz, dem keiner gleichkommt. Das ist unaufhörliches Gefühl der gänzlichen Zernichtung. Wenn unser Leben seine Bedeutung so verliert, wenn so das Herz sich sagt, du musst hinunter und nichts bleibt übrig von dir. Keine Blume hast du gepflanzt. keine Hütte gebaut, nur dass du sagen könntest, ich lasse eine Spur zurück auf Erden. Zuweilen regte noch sich eine Geisteskraft in mir, aber freilich nur zerstörend. Was ist der Mensch? Konnte ich beginnen? Wie kommt es, dass so etwas in der Welt ist, das wie ein Chaos gärt oder modert wie ein fauler Baum und nie zu einer Reife gedeiht? Zu den Pflanzen spricht er, ich war auch einmal wie ihr, und zu den reinen Sternen, ich will werden wie ihr, in einer anderen Welt. Inzwischen bricht er auseinander und treibt hin und wieder seine Künste mit sich selbst, als könnte er, wenn es einmal sich aufgelöst, Lebendiges zusammensetzen, wie ein Mauerwerk. Aber es macht ihn auch nicht irre, wenn nichts gebessert wird durch all sein Tun. Es bleibt doch immerhin ein Kunststück, was er treibt. O ihr, die ihr das fühlt. Die ihr auch nicht sprechen mögt von menschlicher Bestimmung, die ihr auch so durch und durch ergriffen seid vom Nichts, das über uns waltet. So gründlich einseht, dass wir geboren werden für nichts, dass wir lieben ein Nichts, glauben ans Nichts, uns abarbeiten für nichts, um mählich überzugehen ins Nichts. Was kann ich dafür, dass euch die Knie brechen, wenn ihr es ernstlich bedenkt? Not und Angst und Nacht sind eure Herren. Die sondern euch, die treiben euch mit Schlägen aneinander. Den Hunger nennt ihr Liebe. Und wo ihr nichts mehr seht, da wohnen eure Götter. Götter und Liebe. Oh, die Poeten haben recht. Es ist nichts so klein und wenig, woran man sich nicht begeistern könnte. So dachte ich. Wie das alles in mich kam, begreife ich noch nicht. Mitten in meinen finstern Tagen lud ein Bekannter von Kalaurea herüber mich ein. Einen Garten hab er hoch am Gebirge gebaut und ein Haus. Wie ein Vogel vom Gipfel der Zeder blickte man in die Tiefen hinab, zu den Dörfern und grünen Hügeln und zufriedenen Herden der Insel. Das weckte mich denn doch ein wenig. Es war ein heiterer blauer Apriltag, an dem ich hinüberschiffte. Ist der Mensch nicht veraltet, verwelkt? Ist er nicht wie ein abgefallen Blatt, das seinen Stamm nicht wiederfindet und nun umhergescheucht wird von den Winden, bis es der Sand begräbt? Und dennoch kehrt sein Frühling wieder, weint nicht, wenn das Trefflichste verblüht, bald wird es sich verjüngen, trauert nicht, wenn eures Herzens Melodie verstummt, bald findet eine Hand sich wieder, es zu stimmen. Ich war einst glücklich, Bellarmin. Bin ich es nicht noch? Wär ich es nicht, wenn auch der heilige Moment, wo ich zum ersten Male sie sah, der letzte wäre gewesen? O ihr, die ihr das Höchste und Beste sucht, in der Tiefe des Wissens, im Getümmel des Handelns, im Dunkel der Vergangenheit, im Labyrinthe der Zukunft, in den Gräbern oder über den Sternen. Wisst ihr seinen Namen, den Namen des, das eins ist und alles? Sein Name ist Schönheit. Wusstet ihr, was ihr wolltet? Noch weiß ich es nicht, doch ahn ich es. Der neuen Gottheit neues Reich. Und eil ihm zu und ergreife die anderen und führe sie mit mir, wie der Strom die Ströme in den Ozean. Und du, du hast mir den Weg gewiesen. Mit dir begann ich. Sie sind der Worte nicht wert, die Tage, da ich noch dich nicht kannte. O Diotima, Diotima, himmlisches Wesen. Noch sehe ich den Abend, an dem Notara, so hieß der Freund, bei dem ich lebte, zum ersten Male zu ihr ins Haus mich brachte. Sie wohnte nur einige hundert Schritte von uns am Fuße des Bergs. Ach, es war alles geheiliget, verschönert durch ihre Gegenwart. Wohin ich sah, was ich berührte. Ihr Fußteppich, ihr Polster, ihr Tischchen, alles war in geheimem Bunde mit ihr. Und da sie zum ersten Male mit Namen mich rief, da sie selbst so nahe mir kam, dass ihr unschuldiger Atem mein lauschend Wesen berührte.
Siehe, wie sanft sie ist, und du bist so außer dir.
Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen taten und dachten, gegen einen Augenblick der Liebe. Es ist aber auch das Gelungenste, göttlich Schönste in der Natur. Dahin führen alle Stufen auf der Schwelle des Lebens. Daher kommen wir, dahin gehen wir. Was ist alles künstliche Wissen in der Welt? Was ist die ganze stolze Mündigkeit der menschlichen Gedanken gegen die ungesuchten Töne dieses Geistes, der nicht wusste, was er wusste, was er war? Was ist die Weisheit eines Buchs gegen die Weisheit eines Engels?
Die Liebe gebar die Welt, die Freundschaft wird sie wieder gebären, wo dann ihr künftigen, ihr neuen Dioskuren, dann weit ein wenig, wenn ihr vorüberkommt, da, wo Hyperion schläft, weilt ahnend über des vergessenen Mannes Asche und sprecht. Er wäre wie unser einer, wäre er jetzt da.
War sie nicht mein, ihr Schwestern des Schicksals? War sie nicht mein? Ehe es eines von uns beiden wusste, gehörten wir uns an. Ach, da du einst Unschuldige an den Fingern die Treppen zähltest, von unserem Berge herab zu deinem Hause, da du deine Spaziergänge mir wiesest, die Plätze, wo du sonst gesessen, und mir erzähltest, wie die Zeit dir da vergangen, und mir am Ende sagtest, es sei dir jetzt, als wäre ich auch von jeher da gewesen, gehörten wir da nicht längst uns an?
Nun weißt du alles. Von Adamas und meinen einsamen Tagen in Smyrna, von Alabanda und wie ich getrennt wurde von ihm. Und von der unbegreiflichen Krankheit meines Wesens, ehe ich nach Kalauria herüberkam. Nun wirst du weniger dich an mir stoßen. Nun wirst du sagen, spottet dieses Vulkans nicht, wenn er hinkt, denn ihn haben zweimal die Götter vom Himmel auf die Erde geworfen.
Lieber Hyperion, dir ist wohl schwer zu helfen. Weißt du denn, um was du trauertest in all deiner Trauer? Es ist eine bessere Zeit, die suchst du, eine schönere Welt. Nur diese Welt umarmtest du in deinen Freunden. Du warst mit ihnen diese Welt. Siehst du nun, wie arm, wie reich du bist? Darum, weil du alles hast und nichts. Weil das Phantom der goldenen Tage, die da kommen sollen, dein gehört und doch nicht da ist. Weil du ein Bürger bist in den Regionen der Gerechtigkeit und Schönheit, ein Gott bist unter Göttern in den schönen Träumen, die am Tage dich beschleichen. Und wenn du aufwachst, auf neugriechischem Boden stehst. Zweimal sagtest du, oh, du wirst in einem Tage 70 Mal vom Himmel auf die Erde geworfen. Soll ich es dir sagen? Ich fürchte für dich, du hältst das Schicksal dieser Zeiten schwerlich aus. Du wirst noch mancherlei versuchen, wirst, oh Gott. Und deine letzte Zufluchtsstätte wird dein Grab sein.
Nein, Diotima, nein, beim Himmel, nein. Lass allen Tugenden die Sterbeglocke läuten. Ich höre ja dich. Dich, deines Herzens Lied, du Liebe. Und finde unsterblich Leben, indessen alles verlischt und welkt.
Ach, Hyperion, wie sprichst du?
Ich spreche, wie ich muss. Ich kann nicht länger all die Seligkeit und Furcht und Sorge bergen, Diotima. Ja, du weißt es. Musst es wissen, hast längst es gesehen, dass ich untergehe, wenn du nicht die Hand mir reichst.
Und an mir? An mir will sich Hyperion halten? Ja. Ich wünsche es. Jetzt zum ersten Male wünsche ich es, mehr zu sein, denn nur ein sterblich Mädchen. Aber ich bin dir, was ich sein kann.
Oh, so bist du mir ja alles.
Alles? Böser Heuchler. Und die Menschheit, die du doch am Ende einzig liebst.
Die Menschheit? Ich wollte, die Menschheit machte Diotima zum Losungswort und malt in ihre Paniere dein Bild und spreche, heute soll das Göttliche siegen, Engel des Himmels. Das müsst ein Tag sein.
Mein Bellarmin, ich will dir immer mehr von meiner Seligkeit erzählen.
Engel des Himmels, wer kann dich fassen? Wer kann sagen, er habe ganz dich begriffen?
Wunderst du dich, dass ich so sehr dir gut bin? Lieber, stolzer, bescheidener. Bin ich dann auch von denen, die nicht glauben können an dich? Hab ich dich dann nicht ergründet? Habe ich den Genius nicht in seinen Wolken erkannt? Oh mein. Mein herrlicher Junge. Das alles war mir wie ein Traum. Konnte ich glauben an das Wunder der Liebe? Konnte ich? Ich hätte die Freude getötet.
Lass mich dein sein. Lass mich mein vergessen. Lass alles Leben in mir und Altgeist nur dir zufliegen. Nur dir. In seliger, endloser Betrachtung. O Diotima. Nun habe ich im Arme dich und fühle den Atem deiner Brust. Und fühle dein Auge in meinem Auge. Die schöne Gegenwart rinnt mir in alle Sinnen herein und ich halte es aus. Ich habe das Herrlichste so und bebe nicht mehr. Ja, ich bin wirklich nicht der ich sonst war, Diotima. Ich bin deinesgleichen geworden
Und Göttliches spielt mit Göttlichem jetzt. Die Kinder unter sich spielen.
Aber etwas stiller musst du mir werden.
Du hast auch recht, du Liebenswürdige. Sonst erscheinen mir ja die Grazien nicht. Sonst sehe ich ja im Meere der Schönheit seine leisen, lieblichen Bewegungen nicht. Oh, ich will es noch lernen, nichts an dir zu übersehen. Gib mir nur Zeit.
Unsere Seelen lebten nun immer freier und schöner zusammen und alles in und um uns vereinigte sich zu goldenem Frieden. Es schien, als wäre die alte Welt gestorben und eine neue begönne mit uns, so geistig und kräftig und liebend und leicht war alles geworden und wir und alle Wesen schwebten, selig vereint, wie ein Chor von tausend unzertrennlichen Tönen durch den unendlichen Äther. Ja. Eine Sonne ist der Mensch, allsehend, allverklärend, wenn er liebt. Und liebt er nicht, so ist er eine dunkle Wohnung, wo ein rauchend Lämpchen brennt. Ich sollte schweigen, sollte vergessen und schweigen. Es gibt große Stunden im Leben. Wir schauen an ihnen hinauf, wie an den kolossalischen Gestalten der Zukunft und des Altertums. Wir kämpfen einen herrlichen Kampf mit ihnen und bestehen wir vor ihnen, so werden sie wie Schwestern und verlassen uns nicht. Wir saßen einst zusammen auf unserem Berge, auf einem Steine der alten Stadt dieser Insel und sprachen davon, wie hier der Löwe Demosthenes sein Ende gefunden. Er hatte nichts mehr hier zu suchen. Athen war Alexanders Dirne geworden und die Welt wie ein Hirsch von dem großen Jäger zu Tode gehetzt.
O Athen, ich habe manchmal getrauert, wenn ich da hinausschaue und aus der blauen Dämmerung mir das Phantom des Olympion aufstieg.
Wie weit ist's hinüber?
Eine Tagreise vielleicht.
Eine Tagereise und ich war noch nicht drüben. Wir müssen gleich hinüber zusammen.
Recht so. Wir haben morgen heitere See und alles steht jetzt noch in seiner Grüne und Reife. Man braucht die ewige Sonne und das Leben der unsterblichen Erde zu solcher Wallfahrt.
Also morgen.
Wir fuhren früh unter dem Gesange des Hahns aus der Rede. Schon lange war unter Diotimas Einfluss mehr Gleichgewicht in meine Seele gekommen. Heute fühlt ich es dreifach rein und die zerstreuten, schwärmenden Kräfte waren all in eine goldene Mitte versammelt. Wir sprachen untereinander von der Trefflichkeit des alten Athenervolks, woher sie komme, worin sie bestehe.
O siehe!
Ich sah und hätte vergehen mögen vor dem allmächtigen Anblick, wie ein unermesslicher Schiffbruch, wenn die Orkane verstummt sind und die Schiffe entflohen und der Leichnam der zerschmetterten Flotte unkenntlich auf der Sandbank liegt. So lag vor uns Athen und die verwaisten Säulen standen vor uns wie die nackten Stämme eines Walds, der am Abend noch grünte und des Nachts darauf im Feuer aufging. Wir sahen die Ruinen des Parthenon, die Stelle des alten Bacchustheaters, den Theseus-Tempel, die 16 Säulen, die noch übrig stehen vom göttlichen Olympion. Am meisten aber ergriff mich das alte Tor, wodurch man ehemals aus der alten Stadt zur neuen herauskam, wo gewiss einst tausend schöne Menschen an einem Tage sich grüßten. Jetzt kommt man weder in die alte noch in die neue Stadt durch dieses Tor. Und stumm und öde stehet es da, wie ein vertrockneter Brunnen, aus dessen Röhren einst mit freundlichem Geplätscher das klare, frische Wasser sprang. Wir gingen hinaus, in die nahegelegenen Gärten. Wir gingen weiter und weiter und waren am Ende nicht umsonst gegangen.
Bist du schon wieder getröstet, Leichtsinniger?
Ja. Ja, ich bin's. Ich habe dir es schon einmal gesagt, ich brauche die Götter und die Menschen nicht mehr. Ich weiß, der Himmel ist ausgestorben, entvölkert. Und die Erde, die einst überfloss von schönem menschlichen Leben, ist fast wie ein Ameisenhaufe geworden. Aber noch gibt es eine Stelle, wo der alte Himmel und die alte Erde mir lacht. Alle Götter des Himmels und alle göttlichen Menschen der Erde vergesse ich in dir. Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt? Ich weiß von nichts als meiner seligen Insel.
Es gibt eine Zeit der Liebe, wie es eine Zeit gibt, in der glücklichen Wiege zu leben. Aber das Leben selber treibt uns heraus. Hyperion, mich deucht, du bist zu höheren Dingen geboren. Verkenne dich nicht, der Mangel am Stoffe hielt dich zurück. Willst du dich verschließen in den Himmel deiner Liebe und die Welt, die deiner Bedürfte verdorren und erkalten lassen unter dir? Ich bitte dich, geh nach Athen hinein, noch einmal, und siehe die Menschen auch an, die dort herumgehen unter den Trümmern, die rohen Albaner und die anderen guten kindischen Griechen, die mit einem lustigen Tanz und einem heiligen Märchen sich trösten über die schmähliche Gewalt, die über ihnen lastet. Kannst du sagen, ich schäme mich dieses Stoffs? Ich meine, er wäre doch noch bildsam.
Was kann ich für sie tun?
Gib ihnen, was du in dir hast. Gib...
Kein Wort mehr, große Seele. Du beugst mich sonst. Es ist ja sonst, als hättest du mit Gewalt mich dazu gebracht. Heilige Natur. Es werde von Grund aus anders. Aus der Wurzel der Menschheit sprosse die neue Welt. Eine neue Gottheit walte über ihnen, eine neue Zukunft kläre vor ihnen sich auf. In der Werkstatt, in den Häusern, in den Versammlungen, in den Tempeln. Überall wird es anders. Aber ich muss noch ausgehen zu lernen. Ich bilde im Geiste, aber ich weiß noch, die Hand nicht zu führen.
Du gehst nach Italien. Nach Deutschland, Frankreich. Wie viele Jahre brauchst du? 3? 4? Ich denke, 3 sind genug. Du bist ja keiner von den Langsamen und suchst das Größte und das Schönste nur.
Und dann?
Du wirst Erzieher unseres Volks. Du wirst ein großer Mensch sein. Hoffe ich. Und wenn ich dann dich so umfasse, da werde ich träumen, als wäre ich ein Teil des herrlichen Manns. Da werde ich frohlocken, als hättest du mir die Hälfte deiner Unsterblichkeit wie Pollux dem Kastor geschenkt. Oh, ich werde ein stolzes Mädchen werden. Hyperion.
Gibt's denn Zufriedenheit zwischen dem Entschluss und der Tat? Gibt's eine Ruhe vor dem Siege?
Es ist die Ruhe des Helden. Es gibt Entschlüsse, die wie Götterworte Gebot und Erfüllung zugleich sind. Und so ist er deine.
Es war ein Brief von Alabanda gekommen, mir brannte das Gesicht vor Scham, mir kochte das Herz wie heiße Quellen. Und ich konnte auf keiner Stelle bleiben, so schmerzt es mich, überflogen zu sein von Alabanda, überwunden, auf immer.
Es regt sich. Hyperion, Russland hat der Pforte den Krieg erklärt. Man kommt mit einer Flotte in den Archipelagus. Die Griechen sollen frei sein, wenn sie mit aufstehen, den Sultan an den Euphrat zu treiben. Die Griechen werden das ihre tun. Die Griechen werden frei sein. Mir ist herzlich wohl, dass es einmal wieder etwas zu tun gibt. Ich mochte den Tag nicht sehen, solange es noch so weit nicht war. Bist du noch der Alte? So komm. Die Menschen, die du in Smyrna bei mir kennenlerntest, habe ich verlassen. Du hattest recht mit deinem feineren Sinne, dass du in ihre Sphäre nicht tratest. Du mochtest im Sumpfe nicht schwimmen. Komm nun, komm und lass uns baden in offener See. Das soll uns wohltun, einzig Geliebter.
O ihr Gewaltsamen, die ihr so schnell zum Äußersten seid, denkt an die Nemesis.
Wer Äußerstes leidet, dem ist das Äußerste recht.
Wenn's auch recht ist, du bist dazu nicht geboren.
So scheint es. Ich hab auch lange genug gesäumt. Oh, ich möchte einen Atlas auf mich laden, um die Schulden meiner Jugend abzutragen. Hab ich ein Bewusstsein? Hab ich ein Bleiben in mir? Und lass mich, Diotima. Hier, gerade in solcher Arbeit muss ich es erbeuten.
Du wirst erobern und vergessen. Wofür? Wirst, wenn es hochkommt, einen Freistaat dir erzwingen und dann sagen, wofür habe ich gebaut? Der wilde Kampf wird dich zerreißen. Schöne Seele, du wirst altern, seliger Geist, und lebensmüd am Ende fragen, wo seid ihr nun, ihr Ideale der Jugend?
Das ist grausam, Diotima, so ins Herz zu greifen, so an meiner eigenen Todesfurcht, an meiner höchsten Lebenslust mich festzuhalten. Altern sollte ich, Diotima, wenn ich Griechenland befreie? Altern? Ärmlich werden? Ein gemeiner Mensch?
Lieber, lieber. Sei doch still. Ich sage dir kein Wort mehr. Du sollst gehen. Du sollst gehen, stolzer Mensch. Deine volle Seele gebietet dir's. Ihr nicht zu folgen führt oft zum Untergange. Doch ihr zu folgen wohl auch. Das Beste ist, du gehst. Denn es ist größer. Handle du. Ich will es tragen.
Warum erzähle ich dir? Und wiederhole mein Leiden und rege die ruhelose Jugend wieder auf in mir? Ist's nicht genug, einmal das Sterbliche durchwandert zu haben? Warum bleibe ich im Frieden meines Geistes nicht stille? Darum, mein Bellarmin. Weil jeder Atemzug des Lebens unserem Herzen wert bleibt. Weil alle Verwandlungen der reinen Natur auch mit zu ihrer Schöne gehören. Hier sind Briefe von Diotima und mir, die wir uns nach meinem Abschied von Kalauria geschrieben. Sie sind das Liebste, was ich dir vertraue. Sie sind das wärmste Bild aus jenen Tagen meines Lebens. Vom Kriegslärm sagen sie dir wenig, desto mehr von meinem eigeneren Leben. Und das ist's ja, was du willst. Ach, und du musst auch sehen, wie geliebt ich war. Das konnte ich nie dir sagen, das sagt Diotima nur.
Ich hab ihn, teure Diotima. Wir sind uns lieber als je, mein Alabanda und ich. Wir sind freier umeinander. Und doch ist's alle die Fülle und Tiefe des Lebens wie sonst. Oh, wir hatten die alten Tyrannen so recht, Freundschaften wie die unsere zu verbieten. Da ist man stark, wie ein Halbgott. Und duldet nichts Unverschämtes in seinem Bezirke. O Diotima, dieser Alabanda hat geweint vor mir, hat wie ein Kind mir's abgebeten, was er mir in Smyrna getan. Wer bin ich dann, ihr Lieben, dass ich mein euch nenne, dass ich sagen darf, sie sind mein eigen, dass ich wie ein Eroberer zwischen euch stehe und euch wie meine Beute umfasse? O Diotima, o Alabanda, edle, ruhig große Wesen, wie muss ich vollenden, wenn ich nicht fliehen will vor meinem Glücke, vor euch? Eben während ich schrieb, erhielt ich deinen Brief, du Liebe.
Ich hatte die meiste Zeit mich eingeschlossen, seit du fort bist, lieber Hyperion. Heute war ich wieder einmal draußen. In holder Februarluft habe ich Leben gesammelt und bringe das Gesammelte dir. Hyperion. Oh, mein Hyperion. Warum gehen wir denn die stillen Lebenswege nicht auch? Es sind heilige Namen, Winter und Frühling und Sommer und Herbst. Aber wir kennen sie nicht. Ist es nicht Sünde zu trauern im Frühling? Warum tun wir es dennoch? Vergib mir. Die Kinder der Erde leben durch die Sonne allein. Ich lebe durch dich. Ich habe andere Freuden. Ist es denn ein Wunder, wenn ich auch andere Trauer habe? Und muss ich trauern? Muss ich denn? Ist mir doch, als wäre kaum von gestern, jener Zauberabend, da der heilige Fremdling mir zum ersten Mal begegnete. Gute Götter, wie er schön ward mit dem Blick auf mich. Und warum begegnet er so frommen Sinnes, so voll lieben Aberglaubens mir? Warum hat er erst sein Haupt gesenkt? Warum war der Götterjüngling so voll Sehnens und Trauerns? Oh, es war ein liebes Bild, gewebt von Größe und Leiden. Aber nun ist's anders. Mit dem Leiden ist's aus. Er hat zu tun bekommen. Er ist der Kranke nicht mehr. Ich war voll Seufzens, da ich anfing, dir zu schreiben, mein Geliebter. Jetzt bin ich lauter Freude. So spricht man über dir sich glücklich. Und siehe, so soll's auch bleiben. Lebe wohl.
Wir haben noch zu gutem Ende dein Fest gefeiert, schönes Leben. Ehe der Lärm beginnt. An der Fahne allein soll niemand unser künftig Volk erkennen. Es muss sich alles verjüngen. Es muss von Grund aus anders sein. Voll Ernst die Lust und heiter alle Arbeit. Nichts, auch das Kleinste, das Alltäglichste, nicht ohne den Geist und die Götter. Lieb und Hass. Und jeder Laut von uns muss die gemeinere Welt befremden. Und auch kein Augenblick darf einmal noch uns mahnen an die platte Vergangenheit. Der Vulkan bricht los. In Koron und Modon werden die Türken belagert. Und wir rücken mit unserem Bergvolk gegen den Peloponnes hinauf. Wir haben jetzt dreimal in einem Fort gesiegt, in kleinen Gefechten, wo aber die Kämpfer sich durchkreuzten wie Blitze und alles eine verzehrende Flamme war. Navarin ist unser. Und wir stehen jetzt vor der Feste Misistra, dem Überreste des alten Sparta. Ich habe auch die Fahne, die ich einer albanischen Horde entriss, auf eine Ruine gepflanzt, die vor der Stadt liegt. Habe vor Freude meinen türkischen Kopfbund in den Eurotas geworfen und trage seitdem den griechischen Helm.
Ich habe die Briefe erhalten, mein Hyperion, die du unterwegs mir schriebst. Du ergreifst mich gewaltig mit allem, was du mir sagst. Und mitten in meiner Liebe schaudert mich oft den sanften Jüngling, der zu meinen Füßen geweint, in dieses rüstige Wesen verwandelt zu sehen. Wirst du denn nicht die Liebe verlernen? Aber wandle nur zu. Ich folge dir. Ich glaube, wenn du mich hassen könntest, würde ich auch da sogar dir nachempfinden, würde mir Mühe geben, dich zu hassen, und so blieben unsere Seelen sich gleich. Und das ist kein eitel, übertrieben Wort, Hyperion. Lebe wohl.
Oh Mädchen, Stille zu stehen ist schlimmer wie alles. Mir trocknet das Blut in den Adern, so dürstig weiterzukommen. Und muss hier müßig stehen, muss belagern und belagern, den einen Tag wie den anderen. Ich weiß nicht, es kann nur noch einige Tage dauern, so muss Misistra sich ergeben, aber ich wollte, wir wären weiter. Im Lager hier ist's mir wie in gewitterhafter Luft. Ich bin ungeduldig. Auch meine Leute gefallen mir nicht. Es ist ein furchtbarer Mutwill unter ihnen. Es ist aus, Diotima. Unsere Leute haben geplündert, gemordet, ohne Unterschied. Auch unsere Brüder sind erschlagen. Die Griechen in Misistra, die Unschuldigen. Oder irren sie hilflos herum und ihre tote Jammermine ruft Himmel und Erde zur Rache gegen die Barbaren, an deren Spitze ich war. Nun kann ich hingehen und von meiner guten Sache predigen. Oh, nun fliegen alle Herzen mir zu. Aber ich hab's auch klug gemacht. Ich habe meine Leute gekannt. In der Tat, es war ein außerordentlich Projekt, durch eine Räuberbande mein Elysium zu pflanzen. Denkst du, ich tobe? Ich habe eine ehrsame Wunde, die einer meiner Getreuen mir schlug, indem ich den Greuel abwehrte. Wenn ich tobte, so riss ich die Binde von ihr und so renne mein Blut, wohin es gehört, in diese trauernde Erde. Eben höre ich, unser ehrlos Heer sei nun zerstreut. Die Feigen begegneten bei Tripolissa einem albanischen Haufen, der um die Hälfte geringer Anzahl war. Weil es aber nichts zu plündern gab, so liefen die Elenden alle davon. Und so bin ich nun mit meinem Alabanda wieder einsam wie zuvor. Ach, ich habe dir ein Griechenland versprochen. Du bekommst ein Klaglied nun dafür. Sei selbst dein Trost. Ich bringe mich mit Mühe zu Worten. Glaube mir und denk, ich sag's aus tiefer Seele dir. Die Sprache ist ein großer Überfluss. Das Beste bleibt doch immer für sich und ruht in seiner Tiefe, wie die Perle im Grunde des Meers. Doch was ich eigentlich dir schreiben wollte, weil doch einmal das Gemälde seinen Rahmen und der Mann sein Tagwerk haben muss, so will ich noch auf eine Zeit lang Dienste nehmen bei der russischen Flotte. Denn mit den Griechen habe ich weiter nichts zu tun. Ich habe gezaudert, gekämpft, doch endlich muss es sein. Ich sehe, was notwendig ist, und weil ich es sehe, so soll es auch werden. Missdeute mich nicht, verdamme mich nicht. Ich muss dir raten, dass du mich verlässest, meine Diotima. Ich bin für dich nichts mehr, du holdes Wesen. Ein Tag hat alle Jugend mir genommen, am Eurotas hat mein Leben sich müde geweint. Ach, am Eurotas, da hat mich das Schicksal abgeerntet. Soll ich deine Liebe wie ein Almosen besitzen? Nein, nein, du fändest ewig keinen Frieden bei Hyperion. Du müsstest untreu werden und das will ich dir ersparen. So lebe denn wohl, du süßes Mädchen, lebe wohl. Ach, ich weiß nicht, was ich tue. Ich habe lange gewartet. Ich will es dir gestehen. Ich habe sehnlich auf ein Abschiedswort aus deinem Herzen gehofft. Aber du schweigst. Auch das ist eine Sprache deiner schönen Seele, Diotima. O Erde, meine Wiege. Alle Wonne und aller Schmerz ist in dem Abschied, den wir von dir nehmen. Morgen schlägt sich unsere Flotte und der Kampf wird heiß genug sein. Ich betrachte diese Schlacht wie ein Bad, den Staub mir abzuwaschen. Und ich werde wohl finden, was ich wünsche. Wünsche wie meiner gewähren an Ort und Stelle sich leicht. Und so hätte ich doch am Ende durch meinen Feldzug etwas erreicht und sehe, dass unter Menschen keine Mühe vergebens ist. Und wir? O Diotima. Diotima, wann sehen wir uns wieder? Es ist unmöglich. Und mein innerstes Leben empört sich, wenn ich denken will, als verlieren wir uns. Ich würde jahrtausende lang die Sterne durchwandern, in alle Formen mich kleiden, in alle Sprachen des Lebens, um dir einmal wieder zu begegnen. Aber ich denke, was sich gleich ist, findet sich bald. Große Seele, du wirst dich finden können in diesem Abschied und so lass mich wandern. Grüße deine Mutter, grüße Notara und die anderen Freunde. Auch die Bäume grüße, wo ich dir zum ersten Male begegnete und die fröhlichen Bäche, wo wir gingen und die schönen Gärten von Angele. Und lass, du Liebe, dir mein Bild dabei begegnen. Lebe wohl.
die Schlacht, wovon ich an Diotima geschrieben begann. Und nun voll heißen Unmuts, dass ich Besseres nicht wusste, denn mich schlachten zu lassen in einem Gedränge von Barbaren mit zürnenden Tränen im Auge, stürmt ich hin, wo mir der Tod gewiss war. Ich traf die Feinde nahe genug und von den Russen, die an meiner Seite fochten, war in wenig Augenblicken auch nicht einer übrig. Ich stand allein da voll Stolzes und warf mein Leben wie einen Bettlerpfennig vor die Barbaren, aber sie wollten mich nicht. Sie sahen mich an wie einen, an dem man sich zu versündigen fürchtet. Und das Schicksal schien mich zu achten in meiner Verzweiflung. Aus höchster Notwehr hieb denn endlich einer auf mich ein und traf mich, dass ich stürzte. Wie diese fürchterliche Schlacht ein Ende nahm, ist dir bekannt, so straft ein Gift das andere, rief ich, da ich erfuhr, die Russen hätten die ganze türkische Flotte verbrannt. So rotten die Tyrannen sich selbst aus. Sechs Tage nach der Schlacht lag ich in einem peinlichen, todähnlichen Schlaf. Mein Leben war wie eine Nacht von Schmerzen, wie von zuckenden Blitzen unterbrochen. Das erste, was ich wieder erkannte, war Alabanda. Er war, wie ich erfuhr, nicht einen Augenblick von mir gewichen, hatte fast allein mich bedient, mit unbegreiflicher Geschäftigkeit, mit tausend zärtlichen, häuslichen Sorgen, woran er sonst im Leben nie gedacht, und man hat ihn auf den Knien vor meinem Bette rufen gehört.
Oh, lebe, mein Lieber, dass ich lebe.
O ihr Söhne der Sonne, ihr freieren Seelen, es ist viel verloren gegangen in diesem Alabanda. Ich suchte umsonst und flehte das Leben an, seit er fort ist. Solch eine Römernatur habe ich nimmer gefunden. Es war in den schönen Tagen des Herbsts, da ich von meiner Wunde halb genesen zum ersten Male wieder ans Fenster trat. Ich kam mit stilleren Sinnen wieder ins Leben und meine Seele war aufmerksamer geworden.
O heilige Pflanzenwelt, wir streben und sinnen und haben doch dich. Wir ringen mit sterblichen Kräften, Schönes zu bauen, und es wächst doch sorglos neben uns auf. Nicht wahr, Alabanda? Für die Not zu sorgen sind die Menschen gemacht, das Übrige ergibt sich selber. Und doch, ich kann es nicht vergessen, wie viel mehr ich gewollt.
Lass dir genug sein, Lieber, dass du bist. Und störe dein stilles Wirken durch die Trauer nicht mehr.
Ich will auch ruhen. Oh, ich will die Entwürfe, die Forderungen, alle wie Schuldbriefe zerreißen. Ich will mich reinhalten, wie ein Künstler sich hält. Dich will ich lieben, harmlos leben, Leben des Hains und des Quells. Und ich habe dir ein Schwerbekenntnis abzulegen. Wirst du mir es glauben, dass ich fortgewollt von dir? Dass ich gewaltsam meinen Tod gesucht? War das nicht herzlos? Rasend? Ach, und meine Diotima. Sie soll mich lassen, schrieb ich ihr, und drauf noch einen Brief den Abend vor der Schlacht.
Und da schriebst du, dass du in der Schlacht ein Ende finden wolltest? Och, Hyperion. Doch hat sie wohl den letzten Brief noch nicht. Du musst nur eilen, ihr zu schreiben, dass du lebst.
Bester Alabanda, das ist Trost. Ich schreibe gleich und schicke meinen Diener fort damit. Oh, ich will ihm alles, was ich habe, bieten, dass er eilt und noch zur rechter Zeit nach Kalauria kömmt.
Ein Brief, Hyperion.
Wie lange musste ich leben ohne ein Zeichen von dir? Du schriebst mir von dem Schicksalstage in Misistra und ich antwortete schnell. Doch allem nach erhieltst du meinen Brief nicht. Du schriebst mir bald darauf wieder, kurz und düster, und sagtest mir, du seist gesonnen, auf die russische Flotte zu gehen. Ich antwortete wieder, doch auch diesen Brief erhieltst du nicht. Nun harrt ich vergebens. Vom Mai bis Jetzt zum Ende des Sommers, bis vor einigen Tagen der Brief kommt, der mir sagt, ich möchte dir entsagen, Lieber. Du hast auf mich gerechnet. Hast mir es zugetraut, dass dieser Brief mich nicht beleidigen könne. Das freute mich herzlich, mitten in meiner Betrübnis. Unglücklicher, hoher Geist, ich habe nur zu sehr dich gefasst. Glücklich sind sie alle, die dich nicht verstehen. Wer dich versteht, muss deine Größe teilen und deine Verzweiflung. O mein Hyperion, wir wollen uns trennen. Du hast recht. Ich will auch keine Kinder. Denn ich gönne sie der Sklavenwelt nicht und die armen Pflanzen welkten mir ja doch in dieser Dürre vor den Augen weg. Leb wohl, du teurer Jüngling. Geh du dahin, wo es dir der Mühe wert scheint, deine Seele hinzugeben. Doch wie du auch ein Ende nimmst, du kehrest zu den Göttern, kehrst ins heilige, freie, jugendliche Leben der Natur, wovon du ausgingst, und das ist ja dein Verlangen nur. Und auch das meine.
Du willigest ein, Diotima? Du billigest mein Entsagen? Konntest es begreifen? Treue Seele, du bist mir nachgefolgt in meine Nacht. Nun komm und lass mich dir zu deinem Lichte folgen. Zu deiner Anmut lass uns wiederkehren, schönes Herz. O deine Ruhe lass mich wiedersehen, selige Natur. Vor deinem Friedensbilde meinen Übermut auf immermehr entschlummern. Nicht wahr, du Teure? Noch ist meine Rückkehr nicht zu spät. Und du nimmst mich wieder auf und kannst mich wieder lieben, wie sonst. Nicht wahr? Noch ist das Glück vergangener Tage nicht für uns verloren. O, du weißt es, wie ich hoffe, noch nicht. Hast noch den Unglücksbrief nicht in den Händen, den ich vor der letzten Schlacht dir schrieb? Da wollte ich sterben, Diotima. Und ich glaubte, ein heilig Werk zu tun. Aber wie kann das heilig sein, was Liebende trennt? Wie kann das heilig sein, was unseres Lebens frommes Glück zerrüttet? Höre mich nun, Geliebte. In Griechenland ist meines Bleibens nicht mehr. Willst du, so komm ich gleich und führe an treuem Arme dich und deine Mutter und wir küssen Kalaurias Ufer und trocknen die Tränen uns ab und eilen über den Isthmus hinein ans Adriatische Meer, von wo ein sicher Schiff uns weiterbringt. Ich war so ziemlich sorglos. Ich hoffte nun, meine Diotima bald zu sehen, nun bald mit ihr in stillem Glücke zu leben. Alabanda hatte die Zweifel alle mir ausgeredet, so sicher war er selbst hierüber. Auch er war heiter, nur in anderem Sinne. Die Zukunft hatte keine Macht mehr über ihn. Oh, ich wusste es nicht. Er war am Ende seiner Freuden, sah mit allen seinen Rechten an die Welt, mit seiner ganzen siegrischen Natur sich unnütz, wirkungslos und einsam. Und das ließ er so geschehen, als wäre ein zeitverkürzend Spiel verloren. Jetzt kam ein Bote auf uns zu. Er brachte uns die Entlassung aus dem Kriegsdienst, um die wir beide bei der russischen Flotte gebeten. Ich konnte nun Paros verlassen, wenn ich wollte. Auch war ich nun zur Reise gesund genug. Ich wollte nicht auf Diotimas Antwort warten, wollte fort zu ihr. Es war, als wenn ein Gott nach Kalaurea mich triebe.
So leicht wird's meinem Hyperion, seinen Alabanda zu verlassen?
Verlassen? Wie denn das?
Darum, mein Hyperion. Weil ich dein künftig Glück nicht gerne stören möchte. Weil ich Diotimas Nähe fürchten muss. Glaube mir, es ist gewagt, um Liebende zu leben. Und ein tatlos Herz, wie meines nun ist, hält es schwerlich aus.
Ach, guter Alabanda, zum ersten Mal in deinem Leben bist du grillenhaft. Du machtest hier bei mir den Krankenwärter und man sieht, wie wenig du dazu geboren bist. Das Stille sitzen hat dich scheu gemacht.
Siehst du, das ist's eben. Will ich tätiger leben mit euch? Und wenn es eine andere wäre, aber diese Diotima, kann ich anders, kann ich sie mit halber Seele fühlen? Glaub mir, es ist ein kindischer Versuch, dieses Wesen sehen zu wollen, ohne Liebe. Du blickst mich an, als kenntest du mich nicht.
bin ich doch selbst mir fremd geworden, diese letzten Tage, seit ihr Wesen so lebendig ist in mir. Um Diotimas Willen würde ich dich betrügen und am Ende mich und Diotima morden, weil wir doch nicht eines wären. Aber es soll nicht seinen Gang gehen. Soll ich büßen, was ich tat, so will ich es mit Freiheit. Meine eigenen Richter wähle ich mir. An denen nicht gefehlt, die sollen mich haben.
Sprichst du von deinen Bundesbrüdern? Jenen, die ich in Smyrna bei dir sah?
Ich hab's dir oft gesagt. Ich war wie ohne Luft und Sonne, da du fort warst. Und anders hatte ich keine Wahl. Ich musste dich aufgeben oder meinen Bund. Was ich erwählte, siehst du. Aber alles Tun des Menschen hat am Ende seine Strafe. Nur die Götter und die Kinder trifft die Nemesis nicht. Ich zog das Götterrecht des Herzens vor. Verpflichtung brach ich um des Freundes willen. Freundschaft würde ich brechen um der Liebe willen.
Oh, mein Alabanda.
Was können Sie mir nehmen als mein Blut? Hyperion. Meine Zeit ist aus. Und was mir übrig bleibt, ist nur ein edles Ende. Lass mich. Mach mich nicht klein und fasse Glauben an mein Wort. Ich weiß so gut wie du, ich könnte mir ein Dasein noch erkünsteln und könnte, weil des Lebens mal verzehrt ist, mit dem Brotsamen noch spielen, aber das ist meine Sache nicht. Auch nicht die deine. Brauche ich mehr zu sagen? Weißt du, warum ich nie den Tod geachtet? Ich fühle mir ein Leben, das kein Gott geschaffen und kein Sterblicher gezeugt. Ich glaube, dass wir durch uns selber sind. Und nur aus freier Lust so innig mit dem All verbunden.
So etwas habe ich nie von dir gehört.
Was wäre auch diese Welt, wenn sie nicht wäre ein Einklang freier Wesen? Wächst doch kein Grashalm auf, wenn nicht ein eigener Lebenskeim in ihm ist. Wie viel mehr in mir? Und darum, lieber, weil ich frei im höchsten Sinne, weil ich anfangslos mich fühle, darum glaube ich, dass ich endlos, dass ich unzerstörbar bin. Hat mich eines Töpfers Hand gemacht, so mag er sein Gefäß zerschlagen, wie es ihm gefällt. Doch was da lebt, muss unerzeugt, muss göttlicher Natur in seinem Keime sein. Erhaben über alle Macht und alle Kunst und darum unverletzlich. Ewig. Jeder hat seine Mysterien. Lieber Hyperion, seine geheimen Gedanken. Die so an die meinen, seit ich denke.
Oh, um deiner Treue willen, Alabanda, muss es denn sein?
Lieber, lass uns still sein, wo die Worte nichts helfen. Lass uns männlich enden. Du verderbst die letzten Augenblicke dir. Noch eines. Grüße deine Diotima. Liebt euch. Werdet glücklich. Schöne Seelen.
Alabanda.
Lebe wohl.
Zufällig hielt das Fahrzeug, das nach Caloria mich bringen sollte, noch bis zum Abend sich auf, nachdem Alabanda schon den Morgen seinen Weg gegangen war. Ich blieb am Ufer, blickte still von den Schmerzen des Abschieds müd in die See, von einer Stunde zur anderen. Ich nahm mein längst vergessenes Lautenspiel hervor, um mir ein Schicksalslied zu singen, das ich einst in glücklicher, unverständiger Jugend meinem Adamas nachgesprochen. Ihr wandelt Trom im Licht, auf weichem Boden selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen. Keusch bewahrt in bescheidener Knospe blüht ewig ihnen der Geist. Und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen, Die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab.
So bist du doch noch auf Erden und siehst das Tageslicht noch? Ich dachte, dich anderswo zu finden, mein Lieber. Ich habe früher, als du nachher wünschtest, den Brief erhalten, den du vor der Schlacht bei Chesme schriebst. Und so lebte ich eine Woche lang in der Meinung, du habst dem Tod dich in die Arme geworfen. Aber, oh süße Stimme, noch hörte ich dich wieder. Noch einmal rührte, wie Mailuft, mich die Sprache des Lieben und deine schöne Hoffnungsfreude. Das holde Phantom unseres künftigen Glücks hat einen Augenblick auch mich getäuscht. Lieber Träumer, warum muss ich dich wecken? Warum kann ich nicht sagen, komm und mache wahr die schönen Tage, die du mir verheißen? Aber es ist zu spät. Hyperion, es ist zu spät. Dein Mädchen ist verweckt, seitdem du fort bist. Ein Feuer in mir hat mählich mich verzehrt und nur ein kleiner Rest ist übrig. Entsetze dich nicht. Es läutert sich alles Natürliche und überall windet die Blüte des Lebens freier und freier vom gröbern Stoffe sich los. Liebster Hyperion, du dachtest wohl nicht, mein Schwanenlied in diesem Jahr zu hören. Bald, da du fort warst und noch in den Tagen des Abschieds, fing es an. Eine Kraft im Geiste, vor der ich erschrak. Ein inneres Leben, vor dem das Leben der Erde erblasst und schwand wie Nachtlampen im Morgenrot. Ach, oft mit schwerer, süßer Mühe bin ich noch, solange ich's konnte, auf die Höhe gegangen, wo du bei Notara gewohnt, und habe von dir mit dem Freunde gesprochen, so leichten Sinns als möglich war, damit er nichts von mir dir schreiben sollte. Bald aber, wenn das Herz zu laut ward, schlich die Heuchlerin sich hinaus in den Garten. Und da war ich nun am Geländer, über dem Felsen, wo ich stand, von deinen Händen gehalten, von deinen Augen umlauscht, im ersten schaudernden Erwarben der Liebe und die überwallende Seele auszugießen wünschte, wie einen Opferwein in den Abgrund des Lebens. Da wankte ich nun umher und klagte dem Winde mein Leid. Und wie ein scheuer Vogel irrte mein Blick und wagte es kaum, die schöne Erde anzusehen, von der ich scheiden sollte. So ist's mit deinem Mädchen geworden, Hyperion. Frage nicht wie. Erkläre diesen Tod dir nicht. Wer solch ein Schicksal zu ergründen denkt, der flucht am Ende sich und allem. Und doch hat keine Seele Schuld daran. Nur eines muss ich dir noch sagen. Du müsstest untergehen. Verzweifeln müsstest du. Doch wird der Geist dich retten. Sieh auf in die Welt. Ist sie nicht wie ein wandelnder Triumphzug, wo die Natur den ewigen Sieg über alle Verderbnis feiert? Und führt nicht zur Verherrlichung das Leben den Tod mit sich in goldenen Ketten, wie der Feldherr einst die gefangenen Könige mit sich geführt? Und wir sind wie die Jungfrauen und die Jünglinge, die mit Tanz und Gesang in wechselnden Gestalten und Tönen den majestätischen Zug geleiten. Nun lass mich schweigen. Mehr zu sagen wäre zu viel. Wir werden wohl uns wieder begegnen. Trauernder Jüngling. Bald. Bald wirst du glücklicher sein. Dir ist dein Lorbeer nicht gereift und deine Myrten verblühten. Denn Priester sollst du sein der göttlichen Natur. Und die dichterischen Tage keimen dir schon. Könnte ich dich sehen in deiner künftigen Schöne. Lebe wohl.
Tag, nachdem sie dir zum letzten Mal geschrieben, wurde sie ganz ruhig, sprach noch wenig Worte, sagte dann auch, dass sie lieber möchte im Feuer von der Erde scheiden als begraben sein. Und ihre Asche sollten wir in eine Urne sammeln und in den Wald sie stellen, an den Ort, wo du, mein Teurer, ihr zuerst begegnet wärst. Bald darauf, da es anfing, dunkel zu werden, sagte sie uns gute Nacht, als wenn sie schlafen möchte, und schlug die Arme um ihr schönes Haupt. Bis gegen Morgen hörten wir sie atmen, da es dann ganz stille wurde und ich nichts mehr hört, ging ich hin zu ihr und lauschte. O Hyperion, was soll ich weiter sagen? Es war aus. Und unsere Klagen weckten sie nicht mehr. Es ist ein furchtbares Geheimnis, dass ein solches Leben sterben soll. Und ich will es dir gestehen, ich selber habe weder Sinn noch Glauben, seit ich das mit ansah. Doch immer besser ist ein schöner Tod, Hyperion, denn solch ein schläfrig Leben, wie das unsere nun ist, die Fliegen abzuwehren. Das ist künftig unsere Arbeit. Und zu nagen an den Dingen der Welt wie Kinder an der dürren Feigenwurzel, das ist endlich unsere Freude. Alt zu werden unter jugendlichen Völkern scheint mir eine Lust. Doch alt zu werden da, wo alles alt ist, scheint mir schlimmer denn alles. Ich möchte fast dir raten, mein Hyperion, dass du nicht hierher kommst. Ich kenne dich. Es würde dir die Sinne nehmen. Überdies bist du nicht sicher hier. Mein Teurer, denk an Diotimas Mutter, denk an mich und schone dich. Ich will es dir gestehen. Mir schaudert, wenn ich dein Schicksal überdenke. Aber ich meine doch auch, der brennende Sommer trockne nicht die tieferen Quellen, nur den seichten Regenbach aus. Ich habe dich in Augenblicken gesehen, Hyperion, wo du mir ein Höherwesen schienst. Du bist nun auf der Probe. Und es muss ich zeigen, wer du bist. Leb wohl.
Ach, Notara, sage mir, wo ist noch eine Zuflucht? Es kann der Mensch nichts ändern. Und das Licht des Lebens kommt und scheidet, wie es will.
So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefasst, noch weniger zu finden. Demütig kam ich, wie der heimatlose blinde Ödipus zum Tore von Athen, wo ihn der Götterhain empfing und schöne Seelen ihm begegneten. wie anders ging es mir. Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gut geerdete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes, das, mein Bellarmin, waren meine Tröster. Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt? Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag es auch, nur muss er es mit ganzer Seele treiben, mit Ernst. Mit Liebe muss er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun. Und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß er es mit Verachtung weg und lerne pflügen. Deine Deutschen aber bleiben gerne beim Notwendigsten, und darum ist bei ihnen auch so viele Stümperarbeit und so wenig Freies, echt Erfreuliches. Die Tugenden der Alten seien nur glänzende Fehler, sagt einmal, ich weiß nicht welche böse Zunge. Die Tugenden der Deutschen aber sind ein glänzend Übel und nichts weiter. Denn Notwerk sind sie nur, aus feiger Angst, mit Sklavenmühe, dem wüsten Herzen abgedrungen. Ich sage dir, es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk. Und was selbst unter Wilden göttlich rein sich meist erhält, das treiben diese allberechnenden Barbaren, wie man so ein Handwerk treibt. Und können es nicht anders, denn wo einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es seinen Nutzen. Es schwärmt nicht mehr, bewahre Gott, es bleibt gesetzt. Und wenn es feiert und wenn es liebt, und wenn es betet und selber, wenn des Frühlings holdes Fest, wenn die Versöhnungszeit der Welt die Sorgen alle löst und Unschuld zaubert in ein schuldig Herz, so bleibt der Deutsche doch in seinem Fach und kümmert sich nicht viel ums Wetter. Aber du wirst richten, heilige Natur, denn wenn sie nur bescheiden wären, diese Menschen, zum Gesetze nicht sich machten für die Besseren unter ihnen. Wenn sie nur nicht lästerten, was sie nicht sind. Und möchten sie doch lästern, wenn sie nur das Göttliche nicht höhnten. Oder ist nicht göttlich, was ihr höhnt und seelos nennt? Ist besser denn euer Geschwätz die Luft nicht, die ihr trinkt? Der Sonne Strahlen sind sie edler nicht, denn all ihr Klugen. Der Erde Quellen und der Morgentau erfrischen euren Hain. Könnt ihr auch das? Ach, töten könnt ihr, aber nicht lebendig machen, wenn es die Liebe nicht tut, die nicht von euch ist, die ihr nicht erfunden. Ihr sorgt und sinnt, dem Schicksal zu entlaufen, und begreift es nicht, wenn eure Kinderkunst nichts hilft, indessen wandelt harmlos drohendes Gestirn. Ihr entwürdiget ihr zerreißt, wo sie euch duldet, die geduldige Natur. O göttlich muss sie sein, weil ihr zerstören dürft und dennoch sie nicht altert und trotz euch schön das Schöne bleibt. Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht und alle, die den Genius noch achten, die das Schöne lieben und es pflegen. Voll Lieb und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volk heran. Du siehst sie 7 Jahre später und sie wandeln wie die Schatten. Still und kalt sind wie ein Boden, den der Feind mit Salz besäete, dass er nimmer einen Grashalm treibt. Und wenn sie sprechen, wehe dem, der sie versteht. Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diesen Gottverlassenen einer sagte, dass bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbelastet lassen mit den plumpen Händen, dass bei ihnen nichts gedeiht, weil sie die Wurzel des Gedeihens, die göttliche Natur, nicht achten. Und darum fürchten sie auch den Tod so sehr und leiden um des Austernlebens willen alle Schmach, weil Höhers sie nicht kennen als ihr Machwerk, das sie sich gestoppelt. O Bellarmin! Und wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert und zu solchem Volke kömmt. Und dreifach wehe dem, der so wie ich, von großem Schmerz getrieben, ein Bettler meiner Art, zu solchem Volke kömmt. Genug, du kennst mich, wirst es gut aufnehmen, Bellarmin. Ich sprach in deinem Namen auch, ich sprach für alle, die in diesem Lande sind und leiden, wie ich dort gelitten. Ich wollte nun aus Deutschland wieder fort. Ich suchte unter diesem Volke nichts mehr. Aber der himmlische Frühling hielt mich auf. Bellarmin, ich hatte es nie so ganz erfahren, jenes alte feste Schicksalswort, dass eine neue Seligkeit dem Herzen aufgeht, wenn es aushält und die Mitternacht des Grams durchduldet. Und dass, wie Nachtigallgesang im Dunkeln, göttlich erst in tiefem Leid das Lebenslied der Welt uns tönt. Denn wie mit Genien lebt ich itzt mit den blühenden Bäumen, und die klaren Bäche, die darunter flossen, säuselten wie Götterstimmen mir den Kummer aus dem Busen. So gab ich mehr und mehr der seligen Natur mich hin und fast zu endlos, wie Eis zerschmolz, was ich gelernt, was ich getan im Leben, und alle Entwürfe der Jugend verhalten in mir. Und, o ihr Lieben, die ihr ferne seid, ihr Toten und ihr Lebenden, wie innig eines waren wir. Es fallen die Menschen wie faule Früchte von dir, o lass sie untergehen, so kehren sie zu deiner Wurzel wieder, und ich, o Baum des Lebens, dass ich wieder grüne mit dir und deine Gipfel umatme mit all deinen knospenden Zweigen, friedlich und innig, denn alle wuchsen wir aus dem goldenen Samenkorn herauf. Auch wir sind nicht geschieden, Diotima, und die Tränen um dich verstehen es nicht. Lebendige Töne sind wir, stimmen zusammen in deinem Wohllaut, Natur. Wer reißt den? Wer mag die Liebenden scheiden? O Seele, Seele, Schönheit der Welt, du Unzerstörbare, du Entzückende, mit deiner ewigen Jugend, du bist. Was ist denn der Tod und alles Wehe der Menschen? Ach, viel der leeren Worte haben die Wunderlichen gemacht. Geschiert doch alles aus Lust.